Doppelblick. Streitfragen aus christlicher und humanistischer Perspektive. Es diskutieren der Physiker Helmut Fink und der Theologe Frank Vogelsang.
Hallo Frank.
Hallo Helmut.
Wir wollen über interessante Bücher reden. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht?
Ich habe das Buch Widerstand und Ergebung mitgebracht, in dem Briefe von Dietrich Bonhoeffer dokumentiert sind, die er zwischen November 1943 und August 1944 an seinen Freund Ebert Bethge geschrieben hat. Er hat dieses geschrieben aus dem Gefängnis in Tegel. Er war inhaftiert von den Nazis, weil er auch zu konspirativen Kreisen gehörte. 1945, kurz vor Kriegsende, ist er ermordet worden. Dietrich Bonhoeffer ist nur 39 Jahre alt geworden. Er war ein, so finde ich, genialer Theologe, der privilegiert aufgewachsen ist in einem naturwissenschaftlich orientierten Professorenhaushalt in Berlin-Grunewald, schon mit 21 promoviert war, mit 24 habilitiert, in seinem kurzen Leben viele theologische, philosophische und aber auch fromme Texte geschrieben hat. Er war viel im Ausland, darüber hinaus. Er hatte Aufenthalte in London, in New York, in Barcelona. Und er war von Beginn an mit der Frage beschäftigt, wie man in der modernen Welt Christ sein kann, ohne unredlich zu sein. Das hat ihn in vielfacher Hinsicht beschäftigt. Er ist dann früh auch schon der bekennenden Kirche beigetreten, hat dort auch einen Pastoralkolleg, eine Ausbildungseinheit der bekennenden Kirche geleitet. Und seit 1940 etwa war er in konspirativen Kreisen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Diese Briefe aus dem Tegeler Gefängnis beschäftigen sich aber nicht mit dem Nationalsozialismus direkt, sondern eher mit seiner Frage, wie man auch in einem Gefängnis über die aktuelle Situation des Christentums nachdenken kann. Bonhoeffer sagt, ich möchte drei Punkte hervorheben. Bonhoeffer sagt, wenn ich hier aus dem Gefängnis komme, dann werde ich nicht homo religiosus sein. Also er hat eine große Skepsis, gerade auch im Gefängnis, nochmal entwickelt gegenüber der Religion. Religion ist nicht die vorschnelle Antwort auf die Plagen der Menschheit. Es kommt eher darauf an, diesseitig zu leben, sozusagen sich dieser auch gewalttätigen Situation auszusetzen und nicht vorschnell Lösungen zu proklamieren. Überhaupt hat er eine ziemliche Kritik an dem Christentum als Religion. Also es geht ihm nicht um Innerlichkeit und es geht ihm auch nicht um Metaphysik, um die Behauptung von Anderswelten. Auch nicht um Kammerdienergeheimnisse, wie er sagt. Also es geht ihm nicht darum, nachzukriechen und zu schauen, wo die Menschen denn vielleicht doch sündig sind und nicht so und Verfehlungen haben, sondern es geht um diese aufrechte Diesseitigkeit der nüchternen, illusionslosen Sicht auf die Welt mit all ihren Verwerfungen und darin aber den christlichen Glauben aufrechterhalten. Ein zweiter Punkt, neben der Kritik der klassischen Religion, Religiosität, gibt es bei ihm eine deutlich positive Aufnahme der Naturwissenschaften. Er sagt, Gott darf kein Lückenbüßer-Gott sein. Die Wissenschaft hat zu einer neuen Kenntnis der Welt geführt. Die Welt ist mündig geworden. Ist auch autonom geworden und das muss man anerkennen. Auch Christinnen und Christen müssen das anerkennen. Und seine spannende Frage ist, ja, wie kann man denn dann in dieser modernen Welt Christin, Christ sein? Und da sagt er dann, Gott muss mitten im Leben gefunden werden. Nicht an den Rändern, nicht an dem Übergang zum Tod, sondern mitten im Leben. Und vielleicht ist die mündig gewordene Welt Gott näher als die klassische religiöse Beschreibung der Welt. Es geht um eine Diesseitigkeit, die redlich ist und, so sagt er, auch voller Zucht. Das heißt also mit einer hohen Disziplin, die man braucht, um dem auszuhalten, was da an Schlimmen aus der Welt auf einen zukommt. Und eine ganz berühmt gewordene Formel zum Schluss bringt er, sagt, Wir sind vielleicht gerade darin, religiöse Menschen oder Christinnen und Christen, dass wir anerkennen, dass Jesus für andere da war. Also das für andere Dasein. Darin zeigt sich vielleicht insbesondere die christliche Existenz und damit auch der Bezug auf Gott. So viel in aller Kürze zu den Texten von Dietrich Bonhoeffer.
Ja, danke für die einführende Zusammenfassung. Ich habe das Buch natürlich auch gelesen. Du hattest mir das empfohlen. Danke für den Tipp. Der Text enthält viele eindrückliche Stellen, über die nachzudenken sich lohnt, auch aus Sicht eines säkularen Humanisten, der dem Glauben und der Theologie ablehnend gegenübersteht. Aber der Bonhoeffer war schon ein besonderer Mensch und das, denke ich, lohnt sich schon, sich mal damit auseinanderzusetzen. Also ich will zunächst mal sagen, vielleicht für die diese Schrift gar nicht kennen, das ist natürlich kein kohärenter Text, sondern es ist eine Briefsammlung, die ja nicht geschrieben wurde, um dann hinterher zusammengestellt zu werden, sondern das hat sich aus dem geschichtlichen Ablauf eben so ergeben. Der Mann war eingesperrt, er wusste gar nicht, wie lange, es gab auch kein ordentliches Urteil. Und auf einer vordergründigen Ebene kann man natürlich sagen, zunächst hat man selbstverständlich Sympathie für den Gefangenen und es bleibt einfach als gelebtes Beispiel eine Mahnung gegen autoritäre Regime, nicht intelligente und gebildete Leute, und das war Bonhoeffer, sozusagen einzusperren und gegen sich aufzubringen. Also das war ganz klar, auch die politische Denkweise Bonhoeffers ist mit dem Nationalsozialismus unverträglich. So, das ist erstmal der historische Rahmen. Man merkt diesen Briefen immer wieder natürlich die christliche Prägung Bonhoeffers an. Da werden immer die Hanhuter Losungen rezipiert und es werden Kirchenlieder interpretiert und er beruft sich auf die Bibel und fragt nach der Rolle Jesu und so weiter. Und nun könnte man ja bei oberflächlicher Wahrnehmung sagen, naja, das ist halt die Berufskrankheit des Theologen und wenn er einen anderen Beruf gehabt hätte, hätte er sich mit anderen Dingen beschäftigt und so weiter. Man muss also fragen, gerade als nichtgläubiger Mensch, steckt da mehr drin? Und ich würde sagen, tatsächlich gibt es zwei Aspekte, die eine vertiefte Auseinandersetzung lohnen. Zunächst mal ist es die Lebenseinstellung Bonhoeffers in dieser Extremsituation, die beeindruckt. Es ist nämlich, das merkt man an vielen Textstellen, es ist ein bewusstes Lebensgefühl des Getragenseins, in Stolz und Würde und letztlich eine Lebenseinstellung in Zuversicht, die zu den objektiven Randbedingungen ja gar nicht so recht passen mag, aber die ihm irgendwie eine Stärke gegeben hat und die aber gleichzeitig so etwas wie ein sich dem Schicksal fügen und ein Loslassen können beinhaltet. Und das ist natürlich beeindruckend und kann vorbildhaft sein. Und dann denke ich, ist es angemessen zu fragen, liegt das denn in besonderer Weise am Christentum oder an seinem Christentum? Oder kann man diese Art von persönlicher Stärke und von Charakterstärke nicht einfach bei Menschen in ganz verschiedenen Kulturkreisen und mit ganz verschiedenen Prägungen und verschiedenen Berufen finden? Also das ist, glaube ich, die eine Frage, die zu vertiefen sich lohnt. Und die zweite Frage, ja, die führt eigentlich direkt in die Theologie hinein und du hattest es ja angedeutet, Bonhoeffer erkennt Säkularisierungstendenzen schon in seiner Zeit und er will sie bewusst anerkennen. Also er sagt, die Autonomie, die dem Menschen in der Neuzeit zugefallen ist, eigentlich in allen Lebensbereichen, die ganz unabhängig von religiösen Aussagen erforscht und erkannt werden können. Du hast die Physik als Beispiel gebracht, er bringt viele andere Beispiele auch. Er nennt sogar die Domäne der Religion selbst und erwähnt an einer Stelle sogar Ludwig Feuerbach, über den wir in einer anderen Folge geredet hatten, dass die Menschen also sozusagen das Traditionelle nicht mehr glauben können. Und da ist nun das Spannende bei Bonhoeffer, dass er das okay findet. Dass er sagt, naja, man soll den Leuten dann auch nicht einreden, dass ihnen was fehlt. Und man soll nicht sozusagen tief gründeln, wo da in irgendwelchen Ecken das Verborgene oder die Sünde steckt. Sondern tatsächlich, er will den ganzen Menschen ansprechen. Was natürlich aus humanistischer Sicht spannend ist, weil der Humanismus, insbesondere der säkulare Humanismus, auch den ganzen Menschen in seiner Lebenswirklichkeit erfassen und ansprechen will. Das will Bonhoeffer auch. Aber es behält bei ihm einen anderen Dreh. Das müssen wir dann nochmal vertiefen, weil er das Ganze dann ja doch immer irgendwie auf Gott bezieht und aus dem Göttlichen kommen sieht. Und an der Stelle kann ich natürlich nicht mitgehen. So, also das war jetzt sozusagen meine Zusammenfassung der Wahrnehmung dieses Textes. Fangen wir vielleicht mit dem ersten der beiden von mir genannten Punkte an, seine Lebenseinstellung. Würdest du denn sagen, das geht nur christlich, so eine Art von Charakterstärke zu behalten?
Würde ich deutlich mit Nein antworten.
Okay.
Über die Person Dietrich Bonhoeffer ist viel geschrieben worden. Es gibt nicht unerhebliche Kreise auch, die ihn zu, ja, im Sinn eines Märtyrers interpretieren, der ja ohne Zweifel war. Er hat Zeugnis abgelegt und hat damit mit seinem Leben bezahlt. Wie gesagt, er wurde nur 39 Jahre alt. Also es ist schon wirklich unglaublich zu berücksichtigen, dass jemand, der nur 39 Jahre alt wurde, so viel geschaffen hat, dass man noch 100 Jahre später unglaublich viele Bücher schreibt über ihn. Und es gibt Leute, die ihn zum Märtyrer, die dieses Märtyrersein besonders hervorgehoben haben. Ich bin da zurückhaltend. Ich glaube, es gibt eine Menge, wir wissen um sehr viele säkular orientierte Menschen, die, wenn man so will, auch bis zum Äußersten gegangen sind, um dem Faschismus zu wehren, die elendig gestorben sind. Das ist keine besondere Aussage, dass man sagt, nur Christinnen und Christen hätten das getan. Das gilt auch für Dietrich Bonhoeffer. Er hat es getan und er hat es mit seinem Glauben begründet und darin würde ich ihn ernst nehmen. Ich würde nur nicht sagen, das ist jetzt ein Ausweis für den christlichen Glauben. Das haben auch Menschen getan, Menschen haben ähnlich gehandelt, die den christlichen Glauben nicht hatten. Also ich würde diese persönliche Note, die durchaus sehr interessant ist, die würde ich aber jetzt nicht so betonen, weil es schnell so etwas Exemplarisches, so eine exemplarische Note bekommt.
Also die Katholiken würden ihn zum Heiligen machen wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Und ich sag mal, es gibt in Köln das Rathaus. Dort sind herausragende Personen sozusagen in Stein gemeißelt, unter anderem auch Dietrich Bonhoeffer.
Ah ja. Ja, ja, ja.
Also gut, das ist jetzt, darüber kann man, können die einen können so tun, die anderen so. Ich stehe da, bin da jetzt nicht, ich würde das nicht so stark betonen, weil es ja dann eben auch die, sich sehr auf die Person konzentriert. Den zweiten Punkt von dir finde ich viel, viel wichtiger. Also wie und was heißt oder wie interpretiert man das Christsein in der Moderne? Und da hat Bonhoeffer auch eine, also sich eigentlich sein Leben lang mit beschäftigt, nicht nur in den Tegeler Briefen, sondern eben auch schon in den vielen Schriften vorher. Und ihm war immer wichtig zu zeigen, dass das Christsein eine Bereicherung des Lebens sein kann, weil man die Wirklichkeit auch anders wahrnimmt. Er hat ja auch philosophische Schriften geschrieben und dass es auch da nochmal wahrzunehmen ist, dass Christsein auch immer zu einer Gemeinschaft wird, dass eben Wesen nicht alleine sind, isoliert, sondern immer auch in Gemeinschaft befindlich und dass das so der soziale Aspekt des Menschseins eine große Rolle spielt und dergleichen mehr. Also diese Erweiterung finde ich wichtig. So wie man das jetzt formuliert, wenn man die Religion in klassischer Form nicht mehr möchte und die Naturwissenschaften akzeptiert, das ist das Spannende.
Ja, also ich habe natürlich aus Briefstellen erkannt, dass er als kritischer Denker innerhalb des Protestantismus seiner Zeit sich natürlich mit den Theologen vor ihm auseinandergesetzt hat und mit Strömungen der liberalen Theologie. Und dass er etwa mit Bultmann, was ja eine immense Nachwirkung hatte, das Entmythologisierungsprogramm, dass er damit gar nicht so zufrieden war, weil dort ja gewissermaßen sortiert wird, welche Begriffe kann man aufrechterhalten und welche Begriffe versteht man nur im übertragenen Sinne oder metaphysisch oder so. Und das war ihm irgendwie nicht recht. Er wollte irgendwie das Ganze behalten, aber auf andere Weise. Und
formuliert.
In gewisser Weise hat er sich auch von Karl Barth, den er natürlich sehr anerkennt, als prägenden Theologen, hat er sich ein Stück weit auch distanziert, indem er sagt, das sei ein Offenbarungspositivismus, der die Menschen sozusagen zwingt, das Ganze zu kaufen, ohne dass sie es wirklich, vielleicht ohne dass sie es wirklich mit ihrem aufgeklärten Verstand verstehen können. Und Nun ist aber die Frage, welches Verständnis von Christentum fand er selber denn gut und verfolgenswert? Und da ist natürlich für die Nachwelt ist ein tragischer Umstand, dass er eine Schrift geplant hat mit 3 Kapiteln, von denen meines Wissens nur das erste Kapitel fertig geworden ist, nämlich sozusagen die Vorgeschichte der theologischen Gedanken. Und wie dann das Christentum religionslos zu verstehen sei, das hat er, denke ich, nicht mehr richtig ausformuliert, oder? Du zögerst?
Nein, nein, es ist tatsächlich genau so. Er hat eine Skizze geschrieben, das war's. Also er hat auch das erste Kapitel nicht ausformulieren können. Es bleibt bei dieser Skizze und das ist natürlich auch eine gewisse Gefahr, weil wenn man diese unglaubliche Popularität und die Bekanntheit von Dietrich Bonhoeffer zu Rate zieht, dann ist das natürlich eine wunderbare Chance, alles Mögliche hineinzuinterpretieren. Und dann hat man aus dieser kurzen Skizze gleich, sind mindestens 15 Bücher entstanden, die das genau ausformulieren. Und das ist natürlich gefährlich. Deswegen wäre mir immer daran gelegen, auch auf die anderen Schriften von Bonhoeffer zu schauen. Also der hat ja da nicht angefangen, über das Christsein nachzudenken, sondern hat das sehr früh schon gemacht. Und das in einen Zusammenhang zu stellen. Also worum es ihm geht, war, wie kann man redlich in dieser Welt von Gott reden. Und ich glaube, dass nicht unerheblich ist, dass er, deswegen sagt ihr jetzt gerade, in einem naturwissenschaftlich geprägten Haushalt groß geworden ist. Also die großen Physiker, die es damals in Berlin gab, waren ihm ja nicht fern. Und sein Vater war Psychologe, aber eben auch ein naturwissenschaftlich orientierter Psychologe. Das heißt, da war eine große Akzeptanz naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Und ich glaube, das hat ihn auch sein Leben lang geprägt. Oder wollte auch nicht von das.
Ja, also das ist natürlich ein weltanschaulich spannender und zentraler Punkt, insofern als viele seiner Aussagen, sagen wir mal, sehr säkularitätsaffin sind. Also bei ihm wird immer klar, man findet Gott nicht in der Welt. Und das wäre sozusagen ein falscher Weg und in gewisser Weise soll man ihn da auch nicht suchen. Und ich würde sagen, vieles deutet eigentlich darauf hin, dass man dann eine atheistische Konsequenz ziehen könnte. Und das macht er aber gerade nicht, sondern, dass man dann sagt, na gut, aber dann geht es eben ohne Gott. Das hätte er ja nie gesagt, sondern im Gegenteil. Es bleibt dann immer noch so eine Rückbindung, bei der man aber wirklich fragen muss, woraus die denn bestehen soll. Und ich meine, hat er sich da nicht einfach durch seine eigenen Denkgewohnheiten sozusagen begrifflich aufgehängt. Ich will tatsächlich eine Textstelle mal zitieren, die direkt aus seinem Buch ist, wo das Ganze in gewisser Weise kulminiert, wo er nämlich schreibt, der Gott, der uns in der Welt leben lässt, ohne die Arbeitshypothese Gott, denn die Arbeitshypothese Gott, die gibt er ja auf. Und da würde man säkular natürlich zustimmen. Also, der Gott, der uns in der Welt leben lässt, ohne die Arbeitshypothese Gott, ist der Gott, vor dem wir dauernd stehen. Vor und mit Gott leben wir ohne Gott. So, und da würde ich sagen, naja, also wenn man die Sätze jetzt mal in Ruhe auf sich wirken lässt, es wird klarer und es wird schlüssiger, wenn man den Gottesbezug einfach weglässt. Ja, und das tut er nicht. Und warum tut er das nicht? Tut er das nur aus emotionalen Gründen nicht? Oder ich meine, so, die Frage bleibt doch.
Genau. Ich glaube, wir sind dann tatsächlich an einem Zentrum auch seines Denkens. Was man nicht vergessen darf, ist, dass er bei aller Akzeptanz der Mündigkeit der Welt nicht sagt, dass die mündig gewordene Welt sich komplett und vollständig durchsichtig selbst versteht. Das heißt, die Welt ist mündig geworden im Sinne, dass sie nicht mehr abhängig ist von religiösen Vorgaben, so wie es in den letzten Jahrhunderten der Fall war. Aber auch die mündig gewordene Welt hat nicht alles verstanden. Und das drückt er immer wieder und auch mit großem Nachdruck so aus, dass er sagt, es bleibt ein Geheimnis. Nur ist es so, dass die Religion jetzt nicht vordergründig das Geheimnis lüftet nach der Art, ihr Menschen habt ein Problem, ihr versteht die Welt nicht richtig, dann hört doch mal auf die Theologen, die können euch erklären, wie man die Welt verstehen muss und dann ist das Problem auch gelöst. Sondern die Theologie steht wie alle anderen Menschen vor diesem Geheimnis. Das heißt, dieser Kurzschluss, den die Religion oft in der Vergangenheit, muss man sagen, vorgenommen hat, aus diesem Geheimnis dann für dieses Geheimnis eine Lösung anzubieten, Das, dem entzieht er sich. Er sagt, es bleibt das Geheimnis. Aber gerade weil das Geheimnis bleibt, interpretiert er das als ein Vor-Gott-Sein. Das heißt, Gott ist der Bezugspunkt, auf den hin ich mich das mit dem Geheimnis sozusagen befrieden kann, indem ich das Geheimnis akzeptieren kann, weil ich halt eben weiß, dass ich gehalten bin durch Gott, obwohl ich es nicht so ganz verstehe. Also dieses Vertrauen, das über das Geheimnis hinausgeht, das ist ihm sehr wichtig.
Ja, also da kann ich natürlich nicht folgen, weil mir nicht ganz klar ist, was das denn für ein Geheimnis sein soll. Also das scheint mir doch auch irgendwie etwas herbeigeredet. Und dort, wo es dann etwas konkreter wird, sagt er dann, naja, der Christ unterscheidet sich vom anderen Menschen dadurch, dass er gewissermaßen dem Leid bewusst beitritt und dass er sozusagen am Leid Gottes teilnimmt und so weiter. Aber das sind doch auch alles irgendwie Chiffren. Und dort, wo er sich dann auf Quellen beruft, sagt er, ja, Jesus ruft nicht zur Religion, sondern Jesus ruft ins Leben und so weiter. Ich meine, gut, das klingt alles gut, aber das hat eine Voraussetzung, deren Verankerung ich nicht nachempfinden kann. Aber ich muss natürlich anerkennen, dass es bei ihm eine positive Folge hat, bei ihm persönlich, nämlich in seiner Lebenseinstellung des Getragenseins. Und das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen, dass in diesem Briefband auch das berühmte Gedicht von guten Mächten wunderbar geborgen, was ja zum Kirchenlied wurde und ich denke auch von der Schlüssigkeit und von der emotionalen Ausstrahlung her ganz berechtigt eine Art Schlager der evangelischen Kirche des 20. Jahrhunderts wurde und gerne auch bei Beerdigungen gespielt wird und so weiter. Also das ist ein ausgesprochen schlüssiges Kunstwerk, wobei ich aber sagen würde, was da weltanschaulich zum Ausdruck kommt, das ist bei aller gebildet ausgedrückten, sympathischen, schwingenden Art des Lebensgefühls dann halt doch auf Illusionen gegründet. Das würdest du wahrscheinlich anders sehen.
Ja, genau, das würde ich in der Tat anders sehen, denn weltanschaulich steckt da nicht viel drin. Also das ist das Getragensein, das Vertrauen ist da, aber es ist nicht weltanschaulich aufgeladen, dass man sagt, da gibt es hinter Sirius, keine Ahnung, noch eine Weltallsphäre, die, oder es gibt ein zwei- oder dreistöckiges Weltbild oder was auch immer. Also weltanschaulich steckt da nicht viel drin. Es ist sehr, sehr dünn. Und denn die Weltanschauung, auch im Sinne der Metaphysik, wäre ja gerade die Sache der Religion gewesen, gegen die er sich wendet. Also es ist eben nicht die Weltanschauung, es ist auch kein Besser- oder Mehrwissen. Also dieses Vertrauen, das er zum Ausdruck bringt, ist ein Vertrauen, das, sage ich mal, sich auf die Beziehung zu Gott bezieht, aber nicht auf bestimmte besseres Verständnis der Welt. Das Geheimnis können Christinnen und Christen nicht lösen. Sie können nur sagen, und das ist diese Haltung, die er zum Ausdruck bringt, dass das Geheimnis aufgehoben ist in Gott und dass man deswegen auch mit Vertrauen, mit Gottvertrauen sich dem Geheimnis stellen kann oder das Geheimnis Geheimnis sein lassen kann, ohne es erzwingen oder ergründen zu wollen.
Ja gut, du hast jetzt einen engeren Begriff von Weltanschauung gerade verwendet, deswegen haben wir da gerade ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ja, also ich denke, diese Grunddifferenz, ob man sich auf Begriffe von Göttlichkeit und auf christliche Konzepte berufen will, die wird bestehen bleiben, die können wir nun sicher nicht auflösen. Ich will vielleicht noch eine andere Frage stellen, nämlich welche Rolle hat denn tatsächlich Bonhoeffer jetzt in der Geschichte der Kirche eingenommen? Also wenn wir mal zurückblicken auf die Zeit des Dritten Reiches, dann waren Bonhoeffer und Martin Niemöller, der dann auch immer genannt wird, die waren damals ja in gewisser Weise am Rand des Spektrums. Und die wurden dann natürlich nach dem Krieg aus nachvollziehbaren Gründen irgendwie in die Mitte gerückt. Und dann hat die Kirche gerne begonnen, sich auf die beiden und auf einige wenige zu berufen. Aber das war ja nicht die Mehrheitsposition der Kirche im Dritten Reich, nicht wahr? Also damals waren natürlich die Verhältnisse auch kompliziert. Es gab die deutschen Christen und es gab die bekennende Kirche und so weiter. Aber naja, also sozusagen hinterher zu sehen, wie man hätte zustimmen können, fällt halt leichter, nicht wahr? Das ist im menschlichen Leben ja generell so, dass man hinterher schlauer ist und da geht es doch der Kirche nicht besser, oder?
Nein, natürlich nicht. Das ist, ich glaube, das ist auch in säkularen Positionen so, dass man im Nachhinein sie dann feiert, die dann vielleicht in der Zeit selbst dann eher verfemt waren. Ja klar, das ist eine nachträgliche Hochaufwertung, die da geschehen ist, bei der ich halt eben auch, das sagte ich ja zu eingangs, auch skeptisch bin, weil dann an die Person Dietrich Bonhoeffer etwas oder etwas mit überlagert wird, wo ich nicht weiß, welches Geisteskind das die Sache treibt. Vielleicht nur dazu, wir hatten im letzten Jahr haben wir Veranstaltungen gemacht, es gibt tatsächlich eine neue rechte Rezeption von Dietrich Bonhoeffer. Also Dietrich Bonhoeffer als der aufrechte Kämpfer fürs Christentum. Gerade aus den USA, aus rechten Kreisen, gibt es den Versuch, ihn neu zu adaptieren. Da gibt es auch so Bilder, wo er dann mit einem Gewehr oder mit einer Pistole in der Hand da steht und völlig absurd, weil der, soweit ich weiß, niemals solche Waffe in der Hand gehabt. Aber sei es drum. Also man, ne, also so eine, da wird die Person zu einer Projektionsfläche und das ist gefährlich. Und das auch unsinnig. Also es geht mir tatsächlich viel mehr, und das war ja die zweite Frage, die du eingangs gestellt hattest, um die Interpretation des Christseins. Davon können wir heute profitieren. Ja, Dietrich Bonhoeffer ist nach dem Zweiten Weltkrieg sehr gefeiert worden. Da bin ich zurückhaltend. Ich glaube, er war ein genialer Theologe und man kann ihn mit guten Gründen feiern, sollte es auch immer wieder tun, auch ihn lesen. Ich glaube nur nicht, dass man da so eine Eindeutigkeit erzeugen kann. Er hat mehr dadurch überzeugt, dass er sich den Fragen ausgesetzt hat. Und er hat auch Antwortversuche gegeben, über die können wir füglich diskutieren. Du hast sie gerade nicht überzeugend gefunden. Ich finde sie sehr reich an Anregungen und ich fühle mich auch persönlich damit angesprochen und glaube auch daran, auch weiterarbeiten zu wollen, eben diese Frage, wie man das Geheimnis der Welt belassen kann und es dennoch als einen Ausdruck der Existenz vor Gott deuten kann. Das finde ich nach wie vor gut und ziel- und weiterführend.
Ja, also reich an Anregungen würde ich in der Tat auch sagen, nach Lektüre dieses Briefbandes. Wobei man jetzt natürlich, also einerseits muss man sehen, dass vieles natürlich situativ bedingt ist, ne? Damals gab es Bombenangriffe auf Berlin und das beschäftigt ihn natürlich, wie geht es anderen Familienmitgliedern und sowas alles, ne? Das ist sozusagen die, das ist die eher oberflächliche Sache des Ganzen. Bei den, naja, gesellschaftspolitischen Positionen dient er, glaube ich, auch nicht mehr als Vorbild. Es gibt eine Stelle, wo er mit Bezug auf die Bibel dann, weil seine Nichte da gerade geheiratet hat und dann hat er da noch einen, sozusagen eine schöne aus seiner theologischen Sicht Bemerkungen dazu geschrieben, wo er unter anderem sagt, ja, die Frau ist dem Mann untertan. Und der Mann soll seine Frau lieben und so weiter. Das wird dann interpretiert, aber das würde man ja heute nicht als Ausgangspunkt nehmen, denke ich mal. Also interessanter sind tatsächlich die Gedanken, die er dann zum Ende seiner Haftzeit hin, Ende 43 und 1944 formuliert. Und da würde ich sagen, das hatte schon einen berechtigten Einfluss auf die Nachkriegstheologie, soweit ich das beurteilen kann. Ich bin ja kein Theologe, aber ich denke, so etwas wie diese Gott-ist-tot-Theologie oder so, das ist ja vielleicht ein bisschen mit inspiriert durch Gedanken von ihm möglicherweise. Und insofern würde ich, wenn ich das freundlich sehen will, sagen, das Bonhoeffersche Werk ist ein Meilenstein auf dem Weg der Selbstsäkularisierung der Kirche. Nur geht er diesen Weg natürlich nicht zu Ende und er geht ihn bewusst nicht zu Ende und dann sind wir bei der Differenz, über die wir gesprochen haben. Aber angelegt ist da vieles, wo man zunächst säkular mitgehen kann.
So, dann muss ich natürlich einhaken. Selbstsäkularisierung ist eine, finde ich, eigentlich unangemessene Polemik, weil Dietrich Bonhoeffer von der mündigen Welt spricht, aber nicht sagt, dass damit christliche Perspektiven auf die Welt aufgehoben seien, sondern diese Dimensionen, die das Vertrauen ermöglicht, sind nach wie vor da. Also ich würde, es gibt diesen Ausdruck der Selbstsäkularisierung, weil die Kirche nur noch über säkulare Prozesse nachdenkt und in säkularer Sprache das tut. Das war Bonhoeffer nicht, definitiv nicht. Denn eben von guten Mächten wunderbar geborgen, da hat er Worte gefunden, die heute noch wirken und berühren und die ganz sicherlich nicht säkular sind. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Also das ist durch und durch gottbezogen und nicht säkular. Aber was man sagen muss, und da wiederum würde ich dir zustimmen, dieser Bezug auf die Person und damit dann auch auf seine Zeitgenossenschaft, natürlich muss man das relativieren. Im Übrigen gilt das für alle, fast alle Akteure des 20. Juli, des Widerstands und des Attentatsvorbereitung. Wenn man deren Schriften liest, dann waren die, sage ich mal, eher deutlich rechts der CDU. Also also wir haben nicht das 21. Jahrhundert vorweggenommen oder so, sondern sie haben natürlich aus einer konservativen Haltung heraus den Widerstand gegen den Faschismus gesucht. Ja, also darüber kann man viel diskutieren. Das, glaube ich, ist aber auch müßig. Wir fragen ja danach, bringt uns das heute? Ich hatte das Buch heute vorgeschlagen. Wir haben darüber diskutiert, kommen natürlich nicht auf einen Nenner. Also ich würde noch mal vehement dafür sprechen, dass er nicht selbstsäkularisierend argumentiert hat, sondern schon eben den Gottesbezug immer wieder gesucht hat. Aber bitte schön so, dass es nicht den Naturwissenschaften widerspricht und nicht so, dass man die Religion als einen Rückzugsort beschreibt, wohin man sich zurückzieht, wenn es in der Welt ungemütlich wird. Dafür steht Bonhoeffer nicht.
Ja, okay. Also ich präzisiere, er hat eine Tür zur Säkularisierung aufgestoßen und ist dann nicht durchgegangen.
Jo.
Und gut, insofern ist er als Säulenheiliger für einen säkularen Humanismus ungeeignet, aber als Ideen- und Impulsgeber, mit dem man sich beschäftigen kann, ja, durchaus empfehlenswert.
Na, da haben wir doch ein schönes Ende gefunden.
Danke für den Tipp und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Wir sind gespannt.
Tschüss.
Tschüss.